Das erleben wir ja vielfach auch bei unseren Kindern, die im Kindergarten sind oder in der Schule, dort sehr angepasst sind, alles rund läuft. Und kaum kommen zu Hause, gibt es einen Ausbruch oder es gibt einen Streit, der angezettelt wird. Also wir sind als Eltern für unsere Kinder ja wie ein bisschen Blitzableiter. Ich sage häufig, ein Kind, das daheim eben einen Ausbruch hat, das ist ein Kompliment an die Eltern, weil das Kind kann sich dann daheim so zeigen, wie es ist. Und so geht es auch bei uns Eltern. Ich meine, wenn es mir jetzt nicht so gut geht oder wenn ich gestresst bin, dann kommt das mein Mann und unsere Kinder natürlich viel eher zu spüren über als Kassiererin im Laden. Weil dort habe ich wie so, ja, noch ein Schutzschild um mich herum. Und daheim bin ich entspannt, kann ich sein, wie ich bin. Und ja, dann kommt es eben manchmal zu so einer Situation oder es fällt einem dann schwerer, die richtigen Worte zu finden, weil man einfach emotional so fest involviert oder je nachdem auch geladen ist.
Als Eltern wünscht man sich eine gute Beziehung zu den Kindern. Wir möchten, dass unsere Kinder in einer Atmosphäre aufwachsen, wo sich alle wohlfühlen und sich bestmöglichst entfalten können. Innerhalb der Familie die passenden Worte und den richtigen Ton zu finden, ist aber nicht immer so einfach. Gerade in schwierigen Zeiten, wie zum Beispiel während der Pandemie, ist ein konstruktiver, beziehungsfördernder Dialog sehr anspruchsvoll. Wie können wir als Eltern eine gute Kommunikationskultur aufbauen und eine gute Atmosphäre schaffen? Wie gelingt es uns als Familie, eine eigene Familiensprache zu finden und die im Alltag umzusetzen? Antworten dazu gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Als Expertin zu Fragen rund um beziehungsfördernde Kommunikation ist Barbara Forster bei mir zu Gast.
Familie von A bis Z. Das ist der Podcast der Angelonis. Ich bin Rita Angeloni und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen.
Mein Gast in dieser Folge ist Barbara Forster. Barbara ist Mutter von zwei Kindern, Primarlehrerin, zertifizierte Fachperson für Mobbingprävention und Expertin für beziehungsfördernde Kommunikation. Auf ihrer Plattform redeweise.ch schreibt Barbara über Erziehung, Beziehung und Kommunikation. Als Familie- und Kommunikationstrainerin begleitet und unterstützt sie Väter und Mütter in ihrem Elterndasein. Hoi und herzlich willkommen, Barbara.
Hallo miteinander und herzlichen Dank für die nette Begrüßung, liebe Rita.
Danke, ist gern geschehen. Barbara, du weißt aus eigener Erfahrung, wie schwierig es manchmal ist, innerhalb der Familie passende Worte und den richtigen Ton zu finden. Vermutlich hast auch du, wie wir alle, etliche Erziehungsratgeber gelesen und hast selber festgestellt, dass es eben nicht ganz so einfach ist, die verschiedenen Theorien, die es da dazu gibt, in die Praxis umzusetzen. Auf deiner Suche bist du dann aber irgendwann auf das Buch «Familienkonferenz» von Thomas Gordon gestossen und es ist dir gelungen, wie du selber sagst, mit der Hilfe vom sogenannten Verhaltensfenster die verschiedenen Theorien einfach und konkret in deinen eigenen Alltag zu übertragen. Barbara, kannst du uns erzählen, wieso dir das Buch und das sogenannte Verhaltensfenster so gut gefallen hat und was das bei dir letztendlich ausgelöst hat?
Ja, sehr gerne. Also du hast genau das gesagt, was ich auch erlebt habe. Ich habe so viele Bücher gelesen und das hat immer so gut getönt und trotzdem hat es bei mir im Familienalltag nicht wirklich funktioniert. Weil ich vielleicht anders bin als der oder die, der das Buch geschrieben hat, weil unsere Kinder anders waren, weil die Situation anders war. Und in dem Buch, wo ich nachher hängen geblieben bin von Thomas Gordon, dort hat es zwar auch einerseits so konkrete Beispiele, aber mich hat vor allem fasziniert und interessiert das Basiswissen, also die Grundlagen von der Psychologie und von der Kommunikation, die er drin einflechtet. Und weil eben auch das eine Theorie ist, die halt zum Teil sehr trocken ist, ist das Raster oder das Verhaltensfenster, das er entwickelt hat, sehr, sehr hilfreich gewesen für mich. Bei dem Raster geht es darum, dass du eigentlich alle Situationen von deinem Alltag, also sei es Familienalltag, aber man kann es auch im beruflichen Kontext anwenden, dass du die Situationen in dem Raster kannst einteilen. Also du probierst herauszufinden, ja, in was für einer Situation sind wir jetzt genau? In dem Konflikt mit dem Kind oder in dieser anspruchsvollen Situation. Habe ich ein Problem mit dem Verhalten? Oder hat das Kind ein Problem, weil es eben gerade wütig ist oder enttäuscht ist? Oder haben wir einen Konflikt? Und je nachdem, wo dass ich das, die Situation einteile, gelingt es mir dann, hilfreich zu reagieren. Also es ist wie einfacher zu wissen, was muss ich jetzt sagen, wie soll ich jetzt reagieren, wie ist meine Haltung auch in dieser konkreten Situation. Und das hat bei uns wirklich so ein Gamechanger gewesen. Es hat sich so viel verändert bei uns daheim, dass ich gemerkt habe, ja genau, das ist das, so die Basis, aufgrund von dem möchte ich noch mehr machen, noch mehr lernen, noch mehr erfahren.
Das Raster ist tatsächlich, also wie grafisch muss man sich das vorstellen, ein Raster, wo ich in dieser Situation, in der ich gerade befinde, zuerst einmal muss definieren, was passiert eigentlich gerade, bevor ich überhaupt agiere. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Das ist wirklich eigentlich wie so ein Fenster. Man schaut durch das Fenster auf die Situation und entscheidet, je nachdem, in welchem Bereich dass ich das sehe, was für eine Situation das ist.
Und kannst du jetzt mir noch einmal geschwind helfen? Also sind wie vier Kacheln in dem Fall, also eben ein vierteiliges Fenster. Was sind denn die vier Situationen?
Ja, also es hat noch mehr Situationen. Entstanden ist es wirklich aus einer konkreten Situation mit Thomas Gordon. Er ist beim Frühstückstisch gesessen und hat durch sein Fenster in den Garten geschaut. Und es gibt eben, wie du sagst, die Fenster mit diesen Unterteilungen, oder? Also so senkrechte Linie ist unterteilt gewesen. Und er hat unter dieser Linie gesehen, wie die Nachbarsbuben am Basketballspielen sind in seinem Garten. Und dann ist er aufgestanden und hat gedacht, oh, das ist komisch, dort unten, das passt mir gar nicht, meine arme Rose. Und als er aufgestanden ist und durch den oberen Teil vom Fenster geschaut hat, hat er gemerkt, ah nein, es ist ja gar nicht so schlimm. Die sind sehr vorsichtig, holen sie den Basketball, der eben im Garten gerollt ist, holen sie aus dem Rosenbeet raus. Und die Linie, die ich vorhin gesagt habe, das ist so ein wichtiger Bereich in dem Fenster, in dem Verhaltensraster, wo wer entscheidet, ist das Verhalten unter meiner Gürtellinie sozusagen? Nervt mich das, stresst mich das, macht mich das nervös? Oder ist es drüber, in dem Fall, wo er aufgestanden ist und oben hat können drüber schauen und gesehen, es ist gar nicht so schlimm.
Du hast ja dann aufgrund von dem Verhaltensfenster von Gordon aber deine eigene beziehungsfördernde Kommunikation entwickelt. Wenn ich es richtig verstehe, auch selber noch etwas dazu tun.
Ja, genau. Das ist natürlich, gell, das Modell, das hat er in den 60er Jahren entwickelt. Also ich glaube immer, er ist in seiner Zeit sehr voraus gewesen. Und doch hat es gewisse Aspekte, wo ich merke, es ist so ein bisschen veraltet oder nicht mehr so zeitgemäss. Ich habe natürlich auch noch Einflüsse von anderen Psychologen, Kommunikationstrainern einfließen lassen. Das Rad neu erfunden habe ich natürlich nicht. Ich habe einfach die verschiedenen Sachen, die ich gemerkt habe, bei mir und in meinem Familienalltag sehr viel bewirkt, ist sehr wertvoll gewesen, habe ich probiert, in das Raster von Thomas Gordon zu integrieren. Sodass es eben dann, insgesamt sind 6 Elemente geworden, wo einerseits natürlich Kommunikationsfertigkeiten sind, die viele schon kennen, und andererseits aber auch zugrunde liegende Themen, die eben auch wichtig sind. Also zum Beispiel, dass ich meine eigenen Energietanks fülle, dass ich schaue, dass ich Zeit für mich nehme, dass ich auch lerne, das Gegenüber so annehmen, wenn er ist, oder Achtsamkeit, Umgang mit Stress, all diese Sachen spielen eben auch in das Raster rein, weil ich, wenn ich gestresst bin, reagiere und rede ich ja ganz anders, als wenn ich ganz entspannt und ausgeruht bin. Und darum ist es wichtig, dass man wie auch an dieser Basis schafft, dass man wie so ein Polster hat, dass man halt eben einen emotionalen Ausbruch vom Kind kann begleiten, ohne selber gerade wütig zu werden. Oder dass man Grenzen kann aufzeigen, ohne dass ich laut werden und schreien muss. Und da ist die Basis halt viel, viel tiefer. Da geht es nicht nur um Kommunikation, sondern um eine innere Haltung. Und das spielt eben auch noch rein in meiner beziehungsfördernden Kommunikation.
Auch das, Barbara, ist sehr, sehr spannend, weil wir haben doch in einigen Episoden von dieser Podcast-Reihe immer wieder die Thematik, dass vieles bei einem selber anfängt. Zum Beispiel eben Glückssuche. Ich kann das Glück auch nur finden, wenn ich zuerst einmal bei mir anfange und Arbeit leiste, dass ich glücklich bin und dann kann ich das Glück zum Beispiel auch in die Familie weitergeben. Und was jetzt du berichtest, erscheint mir eigentlich genau gleich. Also eine Kommunikation oder eine beziehungsfördernde Kommunikation kann ja nur dann funktionieren, wenn ich zuerst einmal wie bei mir selber aufräume und mit mir selber im Reinen bin. Habe ich das so richtig interpretiert?
Ja, genau, absolut.
Gibt es da noch andere wichtige Elemente, die so eine beziehungsfördernde Kommunikation prägen? Nebst dem, dass eben die Basis muss gegeben sein.
Ja, genau. Es sind ja insgesamt 6 Elemente. Die ersten 2, da geht es um die Basis, eben, dass man lernt, wertfrei wahrnehmen, ohne gerade zu interpretieren oder etwas zu urteilen über etwas. Dann geht es darum, dass man wachsen kann, also selber wachsen und sich auch erfreut am Gedeihen von den Kindern oder vom Gegenüber. Und dann kommen die kommunikativen Fertigkeiten, was eben darum geht, richtig zuhören. Was zum Beispiel heisst, sich zuhören, um das Gegenüber zu verstehen und nicht gerade zum eine Antwort geben oder eine Lösung anbieten. Dann natürlich das klare Reden, indem ich von mir rede, anstatt über den anderen. Es geht auch darum, wie kann ich Konflikte fair lösen. Und der letzte Teil, der geht darum, wie kann ich Wert vermitteln. Das ist ein Thema, das vor allem in der Pubertät sehr überhand nimmt oder auch in der Partnerschaft immer wieder ein Thema ist. Das ist so der letzte Bereich, genau.
Jetzt hast du die Grundsätze jetzt einmal erklärt. Ich frage mich, warum ist es dann ausgerechnet innerhalb der Familie häufig so schwierig, gut miteinander zu kommunizieren? Wo siehst du da die grössten Probleme oder Herausforderungen, dass es eben genau in diesem intimen Kreis häufig tätscht und klipft?
Ja, ja, und genau bei den Leuten, die einem eigentlich ja am nächsten sind und die wir am liebsten haben, oder? Das ist wirklich, das erleben wir ja vielfach auch bei unseren Kindern, die im Kindergarten sind oder in der Schule, dort sehr angepasst sind, alles rund läuft. Und kaum kommen zu Hause, gibt es einen Ausbruch oder es gibt einen Streit, der angezettelt wird. Also wir sind als Eltern für unsere Kinder ja wie ein bisschen Blitzableiter. Ich sage häufig, ein Kind, das daheim eben einen Ausbruch hat, das ist ein Kompliment an die Eltern, weil das Kind kann sich dann daheim so zeigen, wie es ist. Und so geht es auch bei uns Eltern. Ich meine, wenn es mir jetzt nicht so gut geht oder wenn ich gestresst bin, dann kommt das mein Mann und unsere Kinder natürlich viel eher zu spüren über als Kassiererin im Laden. Weil dort habe ich wie so, ja, noch ein Schutzschild um mich herum. Und daheim bin ich entspannt, kann ich sein, wie ich bin. Und ja, dann kommt es eben manchmal zu einer Situation oder es fällt einem dann schwerer, die richtigen Worte zu finden, weil man einfach emotional so fest involviert oder je nachdem auch geladen ist. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, sind so die eigenen Erziehungsmuster. Also ich sage häufig, das ist wie eine Muttersprache, die wir mitbekommen von unseren Eltern. So wie sie mit uns geredet haben, so wie sie uns erzogen haben, so wie sie die Psychik aufgebaut haben oder eben nicht. Das ist unsere Muttersprache. Und das geben wir, ob wir wollen oder nicht, automatisch unseren Kind weiter. Und wenn wir das nicht möchten, dann geht es wieder darum, dass wir eine neue Sprache, eben im Sinn von einer Fremdsprache, die beziehungsfördernde Kommunikation lernen, damit wir unseren Kind diese Sprache als Muttersprache weitergeben können. Das ist so ein das grosse Ziel, das ich habe. Ich glaube, für meine Generation, für uns wird es eine Fremdsprache bleiben. Ich befasse mich schon zig Jahre mit dieser Sprache und auch mir gelingt es nicht jeden Tag 24 Stunden lang diese Sprache anzuwenden. Aber unsere Kinder, die das von klein auf schon miterlebt haben, wenig spüre ich und sehe ich immer wieder, wie sie das ganz automatisch in ihrem Alltag integrieren.
Um die neue Sprache zu lernen, wie du so schön sagst, lange es da, wenn sich jetzt zum Beispiel nur die Mami ausbildet in dieser neuen Sprache? Wie siehst du da das Familienzusammenspiel, um eben miteinander die neue Familiensprache zu definieren?
Ja, das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Und ja, das geht. Wir haben ja häufig die Sorge, dass wenn jetzt nur der eine Elternteil sich mit dieser Sprache befasst oder die Fremdsprache lernt, dass die Kinder nachher verwirrt sind oder dass sie nicht rauskommen, wieso es jetzt beim einen Elternteil so funktioniert und beim anderen anders. Und das ist eigentlich noch lustig. Die Kinder sind ja sehr schlau. Sie wissen zum Beispiel auch, wenn sie jetzt eine Süßigkeit möchten, gehe ich jetzt erst Mami oder den Papi fragen oder Grosseltern. Oder wenn ich noch ein länger möchte gamen, wo gehe ich eher fragen, darf ich jetzt noch ein mehr Bildschirmzeit haben? Und so ist es auch bei der Kommunikation. Sie lernen sehr schnell, welche Kommunikation bei welchem Elternteil funktioniert und angewendet wird. Das ist die gute Nachricht. Die eher weniger gute Nachricht oder weniger angenehme Nachricht ist, dass wenn sich nur ein Elternteil mit dieser Sprache auseinandersetzt, sich häufig die Beziehung zu den Kindern verbessert und gleichzeitig können sich die Beziehung zum anderen Elternteil vorübergehend, das ist ganz wichtig, vorübergehend ein bisschen verschlechtern oder mehr angespannt sein. Weil die Kinder merken, ja, jetzt die Mami oder der Papi lässt mir anders zu, unterstützt mich anders, redet klarer mit mir, ich kann eher einschätzen, was von mir verlangt wird. Und beim anderen Elternteil ist es nicht so. Und das ist für die Kinder manchmal verwirrend. Und auch eine Herausforderung, dass sie sagen, eben nicht verwirrend, sondern herausfordernd, dass sie sagen, hey, ich will im Fall auch, dass du mir so zuhörst, wie es Mami oder Papi das macht. Ich will auch, dass du mit mir einen Konsens aushandelst und nicht über mich bestimmst. Und das kann dann vorübergehend ein bisschen Reibung geben. Und meistens ist es so, wenn man dann sieht, wie sich die Psychik verändert, wie sich Probleme reduzieren, wie es weniger schnell Stress gibt, dass dann der andere Elternteil automatisch die Sprache auch übernimmt. Nicht jetzt über einen Kurs vielleicht, sondern über das Beobachten, über das Mitbekommen, wie die Wirkung ist.
Also das wirkt sich letztendlich von dem, was es reinbringt, über die ganze Familie dann aus, im besten Fall, oder? Also dass sich wie alle an dem orientieren, egal ob jetzt der Startschuss vielleicht eben nur die Mutter oder der Vater geben. Also es muss jetzt nicht zwingend die ganze Familie oder beide Eltern zum Beispiel bei dir einen Kurs besuchen, um so eine neue Sprache in die Familie reinzubringen.
Genau. Also ich weiss noch, als ich angefangen habe, 2015 so Kurs zu geben, war es wirklich so der Klassiker gewesen. Ich hatte praktisch nur Mamis in meinen Kurs gehabt. Und der Wendepunkt war etwa nach 3 Jahren gewesen. Jetzt hatte ich einen Kurs gehabt mit praktisch nur Papis. Hauptsächlich Partner von den Mamis, die vor 3 Jahren bei mir waren. Weil sie einfach gesagt haben, ich sehe, dass das so funktioniert bei meiner Frau und ja, es klingt mir nicht ganz, ich möchte das jetzt auch noch richtig lernen. Also es kann auch manchmal sein, dass nur jemand anfängt und nachher der Partner oder Partnerin auch noch so einen Kurs besucht. Natürlich ist es schön, wenn man miteinander sich auf den Weg machen kann. Und vor allem auch Kinder mit einbeziehen, das betone ich immer wieder. Erzählt dem Kind, um was es geht, was ihr lernt, dass ihr eben eine neue Sprache lernt und dass ihr manchmal etwas auch nicht richtig könnt. Also ich habe viel meinen Kindern gesagt, oh, jetzt wartet mal, ich möchte jetzt etwas sagen, aber ich weiss gerade nicht wie, ich brauche ein bisschen Zeit zum Überlegen. Und das finden sie auch lustig, wenn sie merken, dass die Mama und der Papi auch nicht alles gerade können und manchmal vielleicht etwas sagen, was nicht gut ist.
Mega spannend, ja. Kannst du uns jetzt so ein paar konkrete Situationen oder Fragestellungen vermitteln, wo du in deinen Kurs behandelst oder wo eben Eltern von dir eine Antwort eben wissen wollen. Weil es gibt ja natürlich immer so typische Situationen, wo man eigentlich schon von Anfang an weiss, wenn ich da nicht aufpasse, also es ist ein Eiertanz, es ist konfliktgeladen, es kann ausarten. Ich vermute, oder, dass es da wie so ein bisschen Beispiel gibt, die du vielleicht aus deiner Praxis kannst einbringen. Wann genau bringt eben die beziehungsfördernde Kommunikation am meisten oder wann macht es am meisten Sinn, dass man da ein paar Kenntnisse hat?
Ja, genau. Also am hilfreichsten ist es, wenn man eigentlich sich mit dieser Sprache befasst, bevor man älter wird. Das ist ja häufig, meistens wird man einfach älter und dann merkt man, es läuft alles rund am Anfang und es ist so herzig. Und dann mit der Autonomiephase, wenn so die Reibung anfängt zwischen Eltern und Kind, das ist meistens der Punkt, wenn die Eltern zu mir kommen. Weil sie merken, ich will ja eigentlich alles richtig machen und gleich will ich es vielleicht anders machen als meine Eltern, aber ich weiss nicht, wie ich es könnte optimieren. Oder wie du sagst, es ist so ein Eiertanz, man möchte Grenzen aufzeigen und gleich möchte man empathisch sein. Und ja, es ist manchmal recht ein Spagat, wo die Eltern drin sind. Und dann kommen sie zu mir und häufig ist es nur schon das entlastend, wenn sie sehen und hören, dass andere Eltern genau die gleichen Situationen haben, die sie anspruchsvoll finden. Also ich sage jetzt ein Klassiker, Zähne putzen, kommt in jedem Kurs. Oder am Morgen sich parat machen, rechtzeitig. Das kann entlastend sein, weil man dann wer merkt, ja nein, ich habe nicht ein komisches Kind oder ich bin eine schlechte Mutter, sondern das sind halt einfach Themen, die in jeder Familie oder in fast jeder Familie irgendwann mal auftauchen. Und dann geht es darum, dass sie dann im Laufe der Zeit oder im Laufe des Kurses bemerken, ja, eigentlich geht es um etwas ganz anderes. Es geht, glaube ich, nicht darum, dass ich mein Kind dazu möchte bringen, dass es mir einfach gehorcht, blind, sondern es geht darum, dass ich will lernen, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, dass ich lerne, wie kann ich das Kind unterstützen, mit unangenehmen Situationen oder Gefühlen umgehen. Dass ich auch lerne, wie kann ich mein Kind stärken oder bestärken in dem, was es macht. Also die Fragestellung wird im Laufe des Kurses meistens ein bisschen anders, als mit dieser Einstiegsfrage, die es zu mir kommt.
Offensichtlich ist es ja nicht ganz gut und langfristig sicher nicht zielführend, wenn wir einfach wollen, dass unsere Kinder uns folgen. Und ja, damit ist ja häufig auch so ein bisschen Sanktionierung mitgemeint. Also mach das und sonst passiert irgendetwas, und wir müssen ja da einen anderen Weg finden. Ich bin aber also auch ein bisschen im Clinch, oder? Ja, nur reden geht ja dann auch nicht. Also letztendlich will ich als Mutter oder als Vater, ja, eben, ich will die Grenzen setzen. Ich möchte einfach, dass gewisse Sachen eingehalten werden, weil ich einfach meine Gründe habe. Und wie bringe ich es dann am Schluss gleich fertig? Ich meine, vor lauter Reden muss ich aber am Schluss vielleicht das Ziel erreichen. In diesem Zwiespalt drin, was ratest du da? Was gibt es da wirklich für ganz konkrete Ansätze?
Ja, das ist wirklich so. Also es sind zwei Schienen. Das eine ist eben, wie du sagst, dass wenn das, dann das. Oder wenn jetzt nicht kommst, gehe ich heim. Oder wenn dein Gemüse auf ist, dann gibt es ein Dessert. Oder auch ein Klassiker, jetzt zähle ich auf 3. Das sind ja alles so Möglichkeiten, wenn man das Kind dazu bringt, eben das zu machen, was ich möchte. Und die Schwierigkeit an dem Ganzen ist, dass das eben wahnsinnig gut funktioniert, solange das Kind noch sehr klein ist. Das heisst, ich habe jetzt ein kleines Kind, kann ich mit 3 Gummibärchen, kann ich eigentlich belohnen oder erpressen, wenn man es nennen will, dass es eben jetzt das macht, was ich will. Die Gefahr ist aber, je älter das Kind wird, umso grösser muss die Belohnung sein. Ich meine, mit einem 15-Jährigen kannst du nicht mehr mit Gummibärchen locken, dann muss es schon ein bisschen mehr sein, und mit einem 18-Jährigen muss es dann der Autoschlüssel sein, dass er sich vielleicht noch auf einen Deal mit mir einlädt. Also eine Belohnung, die mit einer gewissen Abhängigkeit funktioniert, muss immer stärker werden. Umgekehrt auch, wenn ich mit Strafen arbeite, ich meine, ich habe ein Jähriges, kann ich ins Laufgitter reinstellen und es bleibt dort vermutlich. Ein 3-Jährigen kann ich vermutlich auch noch ins Zimmer schicken und er bleibt dort. Mach das mal mit einem 15-Jährigen oder mit einem 18-Jährigen. Also dort die Bestrafung, die aufgrund von einer gewissen Angst funktioniert, auch das muss immer grösser werden und verliert irgendwann die Wirkung. Also wie 18-Jährige ist vermutlich das Einzige, was du kannst sagen, solange du deine Beine unter dem Tisch hast, solange machst du das, was ich sage. Und das ist ein bisschen Krux am Ganzen. Also die Straferei funktioniert ganz, ganz wenige Jahre. Und irgendwann kippt es, irgendwann sind unsere Kinder erwachsen. Wir werden vielleicht Grosseltern, wir werden irgendwie alt, kommen vielleicht ins Altersheim oder ja, freuen uns über Besuch. Und dann switcht die Machtdifferenz. Dann sind plötzlich unsere Kinder in der Machtposition, theoretisch. Und dann muss man sich schon überlegen, ja, möchte ich jetzt wirklich die 10 oder 12 oder 15 Jahre eine Erziehung oder eine Beziehung aufbauen auf Macht, indem ich belohnen und strafen, damit das Kind das macht, was ich will. Oder möchte ich einfach in eine Beziehung, in eine Begleitung investieren, wo dann im besten Fall 60, 70, 80 Jahre, die ich mit meinen Kindern verbringe, tragen kann. Und wenn man sich dessen so bewusst wird, also wenn ich das so zuerst mal ganz klar mir vor Augen geführt habe, bin ich recht demütig geworden. Also ich habe gemerkt, ich muss früher anfangen. Ich muss früher probieren, mit dem Kind auszudiskutieren. Machen wir es jetzt so, machen wir es so. Und ganz wichtig, nicht bei allen Themen. Es gibt ganz klar Themen, da tue ich als Eltern entscheiden, weil das ist meine Aufgabe. Ich bin die erwachsene Person und das Kind ist das Kind und das Kind soll und darf Kind sein. Und das sind Situationen, wo es jetzt eben, ich sage jetzt konkret, wenn es jetzt eine unmittelbare Gefahr besteht, wenn der 3-Jährige auf die Strasse will rennen, dann hebe ich ihn zurück, dann muss ich nicht mit ihm diskutieren. Oder wenn es jetzt um Bildschirmzeit geht, ja, da haben sie einen gewissen Spielraum, aber letztendlich entscheide ich noch, wie viel Bildschirmzeit pro Tag oder pro Woche finde ich noch okay und wie viel nicht. Also es gibt ganz viele Themen, wo ich nicht verhandle mit dem Kind. Und genauso viele Themen gibt es aber, wo man könnte, ohne dass eben wenn, dann oder ich zähle jetzt auf 3.
Das heisst also, jede Familie tut ein Stück weit aber auch die eigenen Regeln definieren und Bereich definieren, wo man wie miteinander sagt, okay, da entscheiden die Eltern, eben, da geht es um unmittelbare Gefahren zum Beispiel. Und da gibt es ein paar Punkte, wo wir miteinander über den Spielraum diskutieren können. Habe ich das richtig verstanden? Und führt das dann vielleicht zu Familienregeln, die dann auch wirklich eingehalten werden?
Ja, genau. Jetzt kommt mir gar nicht in den Sinn. Ich habe letztens die Grafik gesehen, die das auch so beinhaltet. Es ist darum gegangen, um Socken, die rumliegen. Das ist vielleicht auch in vielen Familien ein Thema, wo sich die Leute oder die Eltern aufregen. Und dann ist so gestanden, in 90% von den Diskussionen um die Socken, die rumliegen, geht es eben gar nicht um die Socken, die rumliegen. Sondern es geht ums Prinzip oder es geht um eine Geschichte, die vorher schon gelaufen ist. Und ja, man muss sich dort wirklich bewusst sein, was ist jetzt wirklich der Grund? Ist das eine Situation, wo sich das Kämpfen lohnt? Und es gibt gewisse Kämpfe oder Schlachten, die wir als Eltern führen müssen, dann mache ich das. Oder ist es jetzt etwas, was einfach nur darum geht, zu beweisen, dass ich am längeren Hebel bin? Weil letztendlich sind wir das relativ lang noch am längeren Hebel. Genau. Aber deine Frage ist etwas anderes wegen der Familienregeln, gell?
Ja, wir können gerade kurz zurückkommen. Ich meine, mir ist jetzt gerade auch wieder bewusst worden, was du gesagt hast, führt ja wieder zu dem Verhaltensfenster zurück. Also die Socken, es kommt wirklich darauf an, durch welche kleine Scheibe ich die Problematik anschaue. Weil eben, eigentlich geht es nicht um die Socken, sondern weil ich wahnsinnig ordnungsbewusst bin und keine Ahnung, kontrollbewusst und ich weiß nicht was bin, triggert mich die Socken. Aber am Schluss eben streiten wir wegen der Socken und tun eigentlich aneinander nicht wirklich sagen, warum, dass jetzt einem die Socken so dermaßen stören.
Absolut. Und auch die Überlegung, weißt du, und auch die Überlegung, warum stört dich die Socken heute jetzt mehr als gestern? Also, ich weiß nicht, wie es du hast. Ich habe zum Beispiel mit Musik ganz stark, dass mich manchmal die Musik, sei es jetzt Lautstärke oder der Musikstil von unseren Kindern, überhaupt nicht stört. Und an anderen Tagen oder Tageszeiten mich wahnsinnig nervt. Und das liegt nicht an der Musik oder an der Lautstärke, sondern an meinem Zustand. Oder wie geht es mir? Bin ich jetzt gerade auch beschwingt drauf? Dann mag ich Musik. Wenn ich eher vielleicht eben so ein bisschen nachdenklich bin oder ich vieles im Kopf habe, Pendenzen, die ich muss abarbeiten, dann ist das wie noch so ein zusätzlicher Input, der von außen kommt, den ich wenig vertrage. Und bei den Socken ist es vielleicht auch, manchmal stört es einem mehr, wenn man weiss, es kommt gerade Besuch. Oder wenn man gerade die Wäsche gemacht hat und sieht, nein, jetzt liegt schon wieder etwas rum. Und das hat ja dann auch wieder mit mir zu tun, mit meiner Wahrnehmung, wenn ich durchs Fenster schaue und nicht mit dem Gegenüber.
Genau, und mit dieser Basis, die du eingangs auch erwähnt hast, oder wie geht es mir auch gerade? Also, es gibt Tage, da ist man dünnhäutiger, es gibt Tage, da mag man auch mehr verleiden. Und eigentlich wäre es natürlich schon wichtig, dass wir auch über die Gemütszustände und über die verschiedenen Wahrnehmungen, wo man eben mal an einem Tag ist man einverstanden mit etwas, an einem anderen Tag weniger. Und das Kind kann natürlich das auch nicht so gut einordnen. Und sagt, ja, aber gestern auch nicht dürfen so laut Musik aus und heute tust du eine Dümme wegen dem. Also, wie soll es das Kind dann einordnen? Ich bin jetzt aber gleich noch ein bisschen bei diesen Familienregeln auch noch stehen geblieben. Auch das ist alles sehr theoretisch, dort alles vernünftig, nachvollziehbar. Aber wie transportiere ich jetzt das letztlich in die Familie?
Ich kann dir vielleicht ein konkretes Beispiel aus unserem Familienalltag erzählen, wenn wir eine Familienregel erstellt haben, eine konkrete. Und vielleicht geht das vielen Eltern auch so, jetzt ist Winter, man hat wieder mehr Jacken, höhere Schuhe und Schal und Kappe etc. Und die Garderobe sieht je nachdem, wie viele Kinder man hat, meistens ja nicht so ordentlich aus, wie die Eltern sich das gerne wünschen. Und bei uns ist das auch inzwischen vor 4 Wintern so gewesen, dass ich mich wirklich täglich über den Zustand unserer Garderobe aufgeregt haben. Ich habe jeden Mittag und jeden Nachmittag, wenn die Kinder heimgekommen sind vom Kindesheim und von der Schule, ausgerufen, weil halt eben die Jacke nicht dort ist, wo sie sollte, und die Schuhe nicht dort sind und die Hände auch irgendwo rumgelegen sind. Also meine Regeln, die ich hatte, die Schuhe gehören untereinander, die Jacke gehören an Haken und die Hände gehören in das Kistchen rein, hat nicht funktioniert. Aus dem Grund, weil ich die Regeln bestimmt habe und sie nicht mit den Kindern zusammen entwickelt habe. Ich habe dann mit ihnen zusammen die entwickelt, also eine neue Regel gesucht. Und dort geht es eben darum, dass man aufgrund von einem Bedürfnis die Regel bestimmt mit der Kindschaft. Mein Bedürfnis ist gewesen, dass wir am Morgen einmal nicht einen zusätzlichen Stress sind, weil eben das Kind noch Kappe sucht oder ein Händchen rum ist oder die Stiefel noch nass sind, weil man es gestopft hat. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn bei euch? Was ist euer Bedürfnis? Warum schaffen wir es nicht, die Sachen so anzuhängen, wenn ich das möchte? Und die Rückmeldung der Kinder war, weißt du, Mami, wie wir heimkommen vom Kindesheim und von der Schule, die möchten wir einfach schnell daheim sein. Weil am Mittag haben wir Hunger oder am Nachmittag möchten wir spielen. Und das geht halt einfach am schnellsten, wenn wir alles in alle Richtungen verstreuen, auf Deutsch gesagt. Und dann haben wir miteinander überlegt, ja, wie könnten wir das jetzt machen? Wie könnten wir mein Bedürfnis nach einem stressarmeren Morgen gerecht werden und wie können wir Bedürfnisse der Kinder, dass sie eben schnell zu Hause sein können, gerecht werden. Und wir haben miteinander Ideen gesammelt und der Sohn hat vorgeschlagen, dass man doch könnte, wenn ein Ämtchen machen, das hat er im Kindergarten kennt, es gibt einen Garderobenchef und er könnte ja der Garderobenchef sein und schauen, dass alles schön aussieht. Wir haben das dann so gemacht, wir haben das ausprobiert und er hat das am ersten Tag voller Begeisterung gemacht. Am zweiten Tag hat er es noch gemacht, eher lustlos als begeistert. Und am dritten Tag hat es eine Verjagte gesagt, das mache ich im Fall nicht mehr. Ich muss immer von meiner Schwester alles zusammensuchen. Dann sind wir wieder zusammengesessen und haben eine andere Idee gesucht. Und du merkst, es braucht natürlich Zeit, wenn man so eine Regel mit dem Kind sammelt. Und wir hatten dann einen Fehlversuch gehabt und beim dritten Mal zusammensuchen hat unsere Tochter das Gefühl gehabt, du, aber wir könnten doch einfach, wenn wir heimkommen, die Schuhe unten anstellen auf das Brett und die Jacken und Haken und die Händchen und Kappen oben rein in das Fächli. Und jetzt merkst du, das ist das, was ich ja davor immer gefordert habe von den Kindern oder eingefordert habe, was nicht geklappt hat. Aber jetzt, wo sie den Vorschlag gebracht hat, nachdem sie zwei Sachen probiert haben, die eben nicht langfristig funktioniert haben, sind sie bereit gewesen, jetzt die neu selber entwickelte Regeln anzuwenden. Und wie gesagt, es ist jetzt der vierte Winter und es funktioniert, Holz anlangen, mehr oder weniger. Ich muss vielleicht ein-, zweimal pro Monat sie daran erinnern, dass jetzt eben der Schuh halt noch nicht am richtigen Ort ist. Aber grundsätzlich funktioniert es, weil ich mit den Kindern zusammen aufgrund der Bedürfnisse die Regeln erarbeitet habe.
Ja, das ist ein ganz witziger Prozess. Spannend finde ich natürlich, dass die Kinder wie selber durch die eigene Erfahrung quasi am Anfang wieder zurückgekommen sind und am Schluss gefunden haben, ja, was du jetzt vorgeschlagen hast, ist ja eigentlich ganz gut gewesen. Aber man hat natürlich Optionen auch noch ausprobiert. Das finde ich wirklich sehr cool. Das heisst also auch, dass Familienregeln natürlich nicht in Stein gemeißelt sind, dass die sich auch verändern. Gerade auch, weil sich natürlich Kinder enorm verändern. Und ich möchte also ein bisschen den Bogen spannen zum Teenageralter. Meine Jungs sind jetzt im Teenageralter. Da wird vieles natürlich a priori einfach ja, verwehrt. Es wird, alles ist einfach nicht gut, was von älteren Seiten kommt. Gibt es da dann einen anderen Ansatz? Oder funktioniert der beziehungsfördernde Ansatz auch bei Teenagern? Und wenn ja, wie? Weil das würde mich natürlich sehr wundern.
Ja, also ich muss sagen, unsere Kinder sind ein bisschen jünger als deine, wobei die Tochter jetzt auch langsam auf dem Sprung in die Pubertät ist und ich das also ein bisschen zu spüren bekomme, was du sagst. Also ich merke das auch. Ich denke, dass die beziehungsfördernde Kommunikation auch bei Teenagern funktioniert. Natürlich eben ist auch dort nicht alles rosarot den ganzen Tag. Natürlich müssen sich Teenager ablösen, abgrenzen von den Eltern. Und das geht nicht ohne Schmerzen, das geht nicht ohne Reibung. Ich denke, das ist einfach mal ein Fakt, den man muss beim Namen nennen. Was ich aber schon finde, ist, dass man im Gespräch soll bleiben mit den Jugendlichen. Also auch probieren, ihre Sicht zu sehen, sich hineinzuversetzen in ihre Lage, ihre Situation. Ich meine, was die müssen leisten mit dem körperlichen Umbruch, der da ist, das Hirn, das sich neu formiert, dann sich überlegen, was möchte ich für eine Ausbildung anstreben, Freundeskreis, Peergroup, erste Verliebte, alles auf einmal und dann noch die Eltern, die nerven. Also das ist schon noch ein rechtes Rucksäckchen, das sie da mit sich umtragen. Und da kann Verständnis sicher einen grossen Teil beisteuern, dass die Psychik tragfähig bleibt. Und ein anderer Punkt, den habe ich einmal gehört bei einem Vortrag, da hat der Referent gesagt, dass Teenager sind eigentlich eine Art Muscheln. Die sind hauptsächlich verschlossen, wir kommen als Eltern nicht mehr so ans Innere von dieser Muschel an. Und irgendwann geht die auf, dann ist eben der Teenager offen, aber sie geht auch wieder zu. Und er hat gesagt, jedes Mal, wenn die Muschel aufgeht, sollen wir als Eltern alles stehen und liegen lassen und uns Zeit nehmen für unseren Teenager. Eben, weil er offen ist, weil er das Gespräch mit uns sucht, weil er gerade den Zugang zu seinem Herz öffnet. Und das kann, meistens ist das in den unmöglichsten Situationen, also am Viertel vor 12, wenn drei Töpfe auf dem Herz stehen oder am Abend um 10, halb 11, wenn ich eigentlich ins Bett will. Und als ich das zuerst mal gehört habe, ist mir das recht sauer aufgestossen, weil ich so das Gefühl habe, ja, jetzt bin ich den ganzen Tag, bin ich die doofe Mami, die eh alles falsch macht und nervt. Und am Abend um 10:30, wenn die Muscheln von meinem Teenager-Kind aufgeht, dann soll ich einfach am Bett stehen und und noch empathisch sein und zuhören und einfühlsam sein. Und dann habe ich aber mich noch einmal zurückerinnert an meine eigenen Worte, oder? Wie wichtig, dass die Beziehungspflege ist. Und habe mir beipflichtet und sagen, ja, genau, vermutlich ist es das. Vermutlich muss ich wirklich, wenn sich die Muschel öffnet, mir die Zeit nehmen. Weil ich weiss nicht, wenn sich die zum letzten Mal öffnet. Und das ist ja bei vielen, oder? Man weiss nie, wenn tue ich jetzt das letzte Mal stillen. Das weiss ich erst rückblickend. Ich weiss ja nicht, wann kommt das Kind das letzte Mal zu mir ins Bett. Das weiss ich erst rückblickend. Und auch da, bei unseren Teenagern, die sich uns öffnet und anvertraut. Es ist so wichtig, dass wir jeden Moment, wenn es irgendwie geht, dass wir uns die Zeit nehmen können und uns wirklich dem Teenager zuwenden. Ich glaube, das ist etwas, was Beziehung extrem fördert und festigt und was uns eben auch über schwierige Zeiten begleiten kann.
Ein ganz schöner Vergleich. Ich erlebe es übrigens ähnlich. Es gibt wirklich Situationen, wo Teenager das einfordern und eben die Muschel, wie du sagst, sich aufmacht. Und dann sollte man alles stehen und liegen lassen, was einem manchmal eben sehr schwer fällt. Aber du sagst es richtig, das sind genau die kleinen Momente, die einem noch bleiben. Und man weiss nicht, wie lange das die noch sind, wo man eben die Beziehung noch geniessen kann, auch ja, als Eltern. Und da, denke ich, geht es fast weniger um Kommunikation, also eben um das aktive Reden müssen dann, sondern einfach um das Dasein. Und da ist plötzlich das Schwergewicht wieder mehr auf dieser Beziehung als auf Kommunikation. Und was wir auch eingangs erwähnt haben, eben das Zuhören, statt die ganze Zeit etwas müssen sagen. Ich glaube, da spielen fast mehr an diesen Faktoren eine wichtige Rolle, einfach das Dasein. Das habe ich jetzt so daraus herausgehört. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Schluss, der einem doch ja, zuversichtlich stimmt, dass wenn man früh ansetzt mit dieser beziehungsfördernden Kommunikation, dass man das lang rausretten kann, das Ganze. Vielleicht als letzte Frage. Ist es in dem Fall auch nie zu spät, mit der beziehungsfördernden Kommunikation anzufangen? Also jetzt angenommen, ich habe das jetzt nicht mit den Kindergärtnerkind schon gemacht und komme jetzt auf die Idee, mit Teenager-Jungs ein paar Ansätze umzusetzen, bin ich dann da noch rechtzeitig?
Ja, zu spät ist es nie, würde ich sagen. Es ist einfach so, dass es mit kleinen Kindern für uns Eltern einfacher ist, weil wir selber vielleicht weniger gehemmt sind. Also nochmal der Vergleich mit der Fremdsprache, oder? Wenn ich Französisch oder Englisch rede, dann habe ich eine gewisse Hemmschwelle, das zu machen. Und bei dieser Sprache ist es ja auch, wenn ich am Anfang noch unsicher bin, das Vokabular noch nicht so richtig kann, die Aussprache noch nicht richtig ist, dann bin ich vielleicht vor einem 3-Jährigen oder vor einem 6-Jährigen weniger gehemmt als vor einem 18-Jährigen. Das ist so der einzige Punkt, den ich finde, für die Eltern ist es vielleicht einfacher, wenn sie früher anfangen. Aber was die Wirkung betrifft, da gibt es kein zu spät, definitiv nicht.
Okay. Vielen Dank, liebe Barbara. Es war wirklich ein interessantes Gespräch, ein spannender Exkurs in ein wirklich mega wichtiges Thema von dieser beziehungsfördernden Kommunikation. Du hast uns viele praktische Tipps mitgegeben und du machst uns auch Hoffnung, dass es eben nie zu spät ist. Ich hoffe aber gleich, dass wir doch einige Zuhörer und Zuhörerinnen motivieren können, möglichst früh anzufangen mit dem Prozess. Und wer mehr zu dem Thema erfahren will, eben vor allem eben auch über die Theorien, die dem Ganzen zugrunde liegen, dann empfehle ich natürlich an dieser Stelle bei dir auf der Webseite zu schauen, redeweise.ch, weil du hast verschiedene Angebote, die man hier nutzen kann. Vielleicht gleich jetzt noch zum Schluss, Barbara, kannst du uns noch zusammenfassen, was für Möglichkeiten wir hätten, wenn wir uns so vertiefen wollen? Du hast verschiedene Angebote.
Ja, genau. Also wenn man auf die Homepage geht, dann hat es einerseits einen Blog mit verschiedenen Themen, wo man sich selber einlesen kann. Man kann kostenlos ein E-Book bestellen über die beziehungsfördernde Kommunikation mit diesen verschiedenen Bereichen. Und es gibt eben auch verschiedene Kurse, die man besuchen kann. Der nächste, der startet, ist im Januar, also am 7. Januar startet ein Online-Kurs, wo über insgesamt 6 Wochen alle Bereiche von dieser Kommunikation erlernt werden. Also Theorie, aber vor allem auch der Transfer in die eigene Praxis. Dann gibt es zum Beispiel im März ein Tagesseminar in Zürich. Das ist sehr konzentriert, auch alle 6 Elemente, wo es vor allem darum geht, dass die Eltern, ich sage jetzt so, Wookie-Kärtchen mitbekommen und nachher im Alltag die Sprache probieren umzusetzen. Dann gibt es verschiedene Vorträge, die zum Teil vor Ort stattfinden, zum Teil auch online. Das findet man alles auch auf der Homepage. Das sind so die Hauptangebote. Es gibt noch einen grossen Präsenzkurs. Der ist in Gossau, Zürich. Ja, das wären so die die Hauptsache.
Ein riesen Angebot auf jeden Fall. Darum hoffe ich eben, dass viele bei dir vorbeischauen und sich von dem auch motivieren lassen. Wir werden die Links natürlich in den Shownotes dann auch noch verlinken. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und vor allem aber auch viel Freude. Und nochmal herzlichen Dank, einen schönen Tag. Ciao, Barbara.
Danke dir vielmals, Rita, für das Gespräch.
Im Gespräch mit der Barbara haben wir erfahren, was beziehungsfördernde Kommunikation bedeutet und wieso es gerade innerhalb der Familie so schwierig ist, gewinnbringend zu kommunizieren. Wir haben einige praktische Inputs bekommen, wie man über eine beziehungsfördernde Kommunikation zu mehr Gelassenheit in der Erziehung, mehr Verständnis für die Beziehung und letztlich mehr Energie und Freude im Alltag gelangen kann. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr den Link zur Plattform von der Barbara, wo ihr viele weiterführende Informationen findet und auch die Möglichkeit habt, euch für ihre Kurse anzumelden. Schaut unbedingt vorbei, informiert euch und zögert nicht, euch mit der Barbara in Verbindung zu setzen, wenn ihr Fragen zum Thema habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Merci fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.